Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Ja.
Ist er kein Mittelpreis.
Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne?
Ja.
Hey, guten Morgen, mein Schatz. Na? Der Tee mit Liebe gemacht.
Sag mal so scheißfreundlich und gib mir mal gefälligst so ein Brötchen rüber.
Bist du nett zu mir?
Geh weg.
Bist du nett, nett, nett? Sonst gibt es keine Tüte. Brötchen. Bist du nicht nett, gibt es keine Brötchen.
Ich werde hier immer unter Druck gesetzt. Gib das Ding her.
Die ganze Tüte?
Ja. Yeah.
Hier, komm, ich reite, ich bin so scheißfertig und reite.
Dankeschön. Ja, Leute.
Ja.
Moin.
So gehen wir morgens miteinander um, Annika.
Ja, ne? Ganz immer liebevoll. Genau, getreu dem Motto.
Na?
Geht das auch in nett, ne?
Geht das auch? Kannst du endlich mal nett sein? So kann er ja angehen. Und das schon seit über 30 Jahren, ne? Ja.
Ja.
So wir nett, nett, nett. Miteinander.
Ja, es gibt auch andere Töne.
Oh ja.
Manchmal fliegen hier schon die Fetzen.
Ja. Bei dir mehr als bei mir.
Ja, Tilly ist dann ja immer eher so.
Ich bin norddeutsch.
Therapeutisch unterkühlt.
Echt du, norddeutsch und therapeutisch unterkühlt. Ne? Das ist irgendwie.
Keine gute Mischung. Das ist ungefähr so temperamentvoll wie eine Klinikpackung Valium.
Oh. Ich kann auch anders, aber ich komme so selten dazu.
Ja, deshalb ist das auch so toll. Wenn Tilly wirklich mal ausflippt, wirklich richtig wütend ist, also das habe ich in meinem Leben, glaube ich, 2 oder 3 Mal erlebt, das ist eine Naturgewalt. Das ist
beeindruckend. Ne?
Das ist beeindruckend.
Das spannt mir auch immer auf.
Ja.
Das kostet so viel Energie und so viel irgendwie. Aber es gibt Momente, gerade wenn es um dich geht, wenn es um Annika geht. Und dann werde ich ja zum Löwen, ne? Und da gab es Situationen, auch als ich mal im Krankenhaus war und die Ärzte, so ein blöder, bescheuerter Professor, sie so schlimm behandelt hat. Den habe ich mir geknöpft vor versammelter Mannschaft.
Und es war so laut, dass ich ihn drinnen in der Intensivstation gehört habe.
Ja, genau.
Also,
und die
glockenhelle Stimme.
Und ihr wisst ja so, Professoren, die haben ja immer so eine Entourage, immer so um sich, die immer so nicken und alles toll finden und so. Aber als ich mir, wie gesagt, den ein bisschen vorgeknöpft habe, da bekam ich sozusagen, wie soll ich, so ein freundliches Zunicken, so einen imaginären Applaus und Gott sei Dank einer hat die mal
der war gesagt. Wirklich schlimm.
Ja, der war echt schlimm.
Also
das
ganz,
war schon,
ganz
das
übel.
War ein Alt-Nazi, das war ganz schlimm.
Das ist eben unser Thema heute.
Mhm.
Es ist eigentlich eine Sendung, die mit einem ganz subjektiven Gedanken angefangen hat.
Ja.
Wir saßen hier und haben, ich glaube, Nachrichten geguckt oder so und haben oder etwas gehört im Internet, haben wir auch gelesen und ich sagte, sag mal, sind die alle irre geworden? Und dann haben wir uns gegenseitig erzählt, was so alles irre geworden ist und wie wahnsinnig eigentlich im Moment diese Entwicklung so ein bisschen ist oder zumindest subjektiv so scheint. Ne?
Mhm.
Also irgendwelche jungen Leute, die aufeinander losgehen, Menschen, die sich Straßenschlachten liefern, Politiker, die angefallen werden, junge, also wirklich Kinder, die sich vermöbeln, die auf andere losgehen, die sich verprügeln, die mobben. Man hat das Gefühl, jeden Tag kommt irgendwie so eine Meldung. Und das ergibt so ein Gefühl, als ob, also mir zumindest erscheint das so, als ob ich gar nicht mehr Teil dieser Gesellschaft bin oder als ob sich diese Gesellschaft so teilt oder als ob es da so eine Richtung gibt, die mir überhaupt nicht behagt.
Nein. Und da sagen wir beide dann, wie gut, dass wir hier oben im Norden sitzen, auf die Schlei runter gucken und lassen dann auch wirklich zwischendurch die böse Welt draußen, absolut.
Ja.
Das mal so nebenbei, also dieser andere, das war eigentlich auch schon so, diese Meldung, als es losging mit den mit Politikern, die angegriffen worden sind.
Aber auch Demonstrationen für ein Kalifat, Demonstrationen gegen rechts, die Israel-Hasser, also es ist alles so, Es geht nicht darum, dass Leute auf die Straße gehen und für eine vernünftige Rente demonstrieren oder für ein Arbeitsrecht oder so. Das tun sie alle auch. Aber es gibt so, also Israel-Hasser, allein dieses Wort Hasser da drin, egal ob nun gerecht oder nicht, darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, dass da so dieser Hass, diese Brutalität, ja, diese Schwelle, die übertreten wurde, ja, dass das so, ja, im Vordergrund steht. Ja. Also, dass ein Mädel nicht mehr gemobbt wird, sondern die wird gleich noch verprügelt auf einem U-Bahnhof und da gucken Leute zu, und gehen vorbei und machen ja nichts. Schick.
Und es ist so, dieses, gerade diese Wahrnehmung, ne? Also negative Sachen bleiben bei uns im Kopf sowieso eher hängen.
Ja.
Davon lebt die Bild-Zeitung, davon lebt auch die Tagesschau und all das. Also ne, diese Bad News sind einfach für uns existenziell, evolutionär auch. Wir müssen uns darauf vorbereiten, wenn da was Schlimmes auf uns zurollt. Bitte schön, wollen wir bereit sein und wollen versuchen, uns auch zu schützen.
Ja, deshalb war das auch früher immer besser, wenn der Säbelzahntiger Bescheid gesagt hat, dass er da ist.
Ich komme morgen zwischen 5 und 6 zum Armbrot längs. Und dann machst du die Tür, oh, so ein Quatsch. Ne? Aber dieses, das Negative. Und trotzdem dieses Gefühl, wir leben auch im Grunde jetzt mit diesen Scheißkriegen, die uns jetzt umrunden und die nicht so weit weg sind. Ich denke, weißt du, was ich manchmal denke? Wir haben beide so ein Schwein gehabt, dass wir aufgewachsen sind in einer ziemlich unbelasteten Zeit, vergleichsweise.
In einer Friedenszeit. Wo wir wirklich unterwegs sein konnten und für Frieden, Abrüstung demonstrieren konnten.
Leute, wo wir mit der transsibirischen Eisenbahn, das war 89, sind wir mit dem Rucksack durch Russland von Peking aus mit der transsibirischen Eisenbahn quer durch Sibirien durch und sind dann nachher in Hamburg Hauptbahnhof ausgestiegen. Das wäre heute alles gar nicht mehr so.
Nein, möglich. Überhaupt Nein. nicht.
Und da denke ich manchmal, wie schön, also es gehört nicht genau zum Thema, aber wie schön, dass wir das damals gemacht haben. Und wie so oft in meinem Leben ist eigentlich einmal der Motor gewesen, die gesagt hat, das machen wir jetzt.
Und wir sind in Israel so, gewesen und mit dem Bus bis zur Grenze gefahren, im Gazastreifen.
Im Gaza, ja.
Und sind dann rüber, da gab es den Gazastreifen in dieser Form noch gar nicht.
Nee.
Ich war in Aschkelon, das ist nördlich davon, vom Gazastreifen. Mhm. Da gab es diese Zäune und so noch nicht. Ja,
wir sind durch muslimische Länder.
Ohne Probleme.
Ohne Probleme. So. Also was sie sagen wollte. Und Annika hat dann immer gesagt, so komm, das machen wir jetzt. Und ich bin ja eher so, ne? Muss das denn sein? Kostet doch nur Geld.
Oh, anstrengend, oh, warm, oh, essen.
Und Leute, ehrlich, ich misse nicht eine Sekunde, nicht ein Erlebnis von diesen Sachen, die wir über Jahrzehnte hinweg gemacht haben. Also wir sind angefangen, mit 17, 18 sind wir angefangen, durch die Welt zu toben. Und das haben wir fortgesetzt ohne Ende. Und ich misse nicht einen Moment. Und ich bin da, wirklich, sage ich dir auch immer wieder, sage ich jetzt auch nochmal öffentlich vor Millionen von Menschen, bin dir echt dankbar, dass du mich da immer wieder so gepusht hast und gesagt, komm,
ja,
mach mal. So.
Ich finde den Horizont, den man dadurch hat, irgendwie, der ist weiter, ne?
Und dadurch, jetzt pass auf, jetzt kommt ganz elegante Schleife zum Thema zurück. Dieses Kennenlernen von Menschen, die wir ja nun wirklich gehabt haben, weil wenn du alleine oder zu zweit unterwegs bist im Rucksack mit wenig Geld, dann lernst du automatisch ganz viele Menschen aus allen Schichten kennen. Eher aus den unteren Schichten. So. Und eigentlich haben wir fast nur gute Erfahrungen gemacht. Also ganz selten mal schlimme Erfahrungen. Nee. Und ich glaube, dass das unser Mindset von dir und von mir ist, dass Menschen interessant sind und dass wir auch Menschen generell erstmal freundlich gegenüber begegnen. Und das ist etwas, es ist keine Anstrengung für uns beide, ich rede jetzt mal für uns beide, es ist keine Anstrengung, anderen Menschen freundlich zu begegnen, Interesse für andere Menschen zu haben, andere Menschen zu fragen und ich weiß nicht was. Und das ist so.
Aber es hat auch damit zu tun, dass wir natürlich durch unsere Reisen so weiter keine Angst davor haben. Friedrich Rückert hat gesagt, wer einem Fremdling nicht sich freundlich mag erweisen, der war wohl selber nie im fremden Land auf Reisen.
Mhm. Ne? Also, kannst du das mal wiederholen?
Wer einem Fremdling nicht sich freundlich mag erweisen, der war wohl selber nie im fremden Land auf Reisen. Also wenn du nicht woanders, wenn du keine anderen Menschen kennengelernt hast, keine anderen Kulturen, andere Umgangsformen, Arten, Rituale, dann mag dir das auch befremdlich erscheinen.
Ja.
Und dann hast du, dann hast du da eine gefährliche oder hast du das Gefühl, es wird gefährlicher.
Ja, ja.
Also zum Beispiel, du hast dir doch die Zahlen rausgesucht in der Vorbereitung. Es gibt ja immer überall.
Überraschend, dass ich mir vorhelfe, dass ich meine Zahlen.
Es gibt ja diese, es gibt ja einen Zugang an Gewalt.
Eine Zunahme,
ja. Eine Zunahme. Was habe ich gesagt?
Zugang. Zugang gibt es auch.
Ja, so, kommt für meine in den Gedanken schon drei Sätze, weil das ist eine doofe Idee. Also es gibt ja eine Zunahme an Gewalt, an Taten, an Körperverletzung, an Schlägereien, Messerstechereien.
Ja.
Und natürlich benutzen einige Medien das auch, indem sie sagen, der Anteil an Leuten mit Migrationshintergrund.
Das hast du jetzt aber richtig perfekt korrekt gesagt.
Ja, sei jetzt gestiegen oder sei groß oder wie auch immer. Auch da wieder, wenn man es untersucht, ist das nicht der Fall. Es hat da, es hat keineswegs zugenommen. Im Gegenteil, im Prozentsatz zu den hier lebenden Ausländern und Leuten mit Migrationshintergrund ist sie sogar kleiner als bei Deutschen. Aber
ist das ist ja nicht so interessant. Ne? Ja, das
zieht man ja kann damit mal ja ein bisschen Politik machen.
Ja.
Und Parteien wie die AfD schmieren sich das gerne auf die Fahnen.
Ja,
aber insgesamt hat sie zugenommen.
Ja.
Und es ist einfach so, wenn du eine Tat siehst, wie da irgendjemand in einer Innenstadt mit einer Machete rumläuft, dann fragst du dich, ob du im falschen Film bist.
Mhm.
Das ist so weit von uns entfernt.
Mhm. Ja.
Von dir, mir, von unseren Hörern. Ich glaube, keiner kann das überhaupt in irgendeiner Form einordnen. Was soll ich damit anfangen?
Mhm.
Egal, wer es ist.
Mhm.
Oder einfach Leute abknallen, einfach die Ex-Frau, einfach Ex-Frau und Kind und lauter solche Taten, Beziehungstaten und so. Und ich habe das Gefühl, diese Zunahme besteht oder kommt auch wirklich aus dieser Gesellschaft, in der der Ton auch rauer wird, in der die Bereitschaft zur Aggression zunimmt. Also die alleine die Art, wie miteinander umgegangen wird, wenn sich zum Beispiel jemand vordrängelt oder dir den letzten Joghurt aus dem Regal schnappt, das ist ja teilweise schon irgendwie wie so ein, ja, wie soll ich sagen, wie so eine kleine, wie so eine kleine Auseinandersetzung, wie so ein Kampf. Ach,
wisst ihr noch, na, ist ja noch nicht lange her, Corona, wo das Klopapier reduziert wurde und die Menschen den Hamster. Ist schon interessant, ne, was da so alles so gehamstert wurde. Denn hieß auf einmal, weiß ich noch, ne, oh, Öl, Speiseöl, unser Blumen wird reduziert. Boah, ne? Und dann stand da das Schild, nee, für jeden nur ein Paket Klopapier oder eine Flasche. So. Es ist ja grundsätzlich immer die Sache, denke ich erstmal nur an mich oder denke ich auch mal zwischendurch mal an andere?
Naja, eine gesunde Gesellschaft, da ist es ja so, dass die Menschen in der Gemeinschaft unterwegs sind und an andere denken.
Wäre gut.
Ja.
Ich habe gestern oder vorgestern, glaube ich, in der Tagesschau, leider Gottes, also ich hoffe, euch geht es allen gut, aber wir haben jetzt wieder Landstriche im Süden, die überflutet sind, wo es wieder richtig übel aussieht.
Und das war schlimm.
Hast du das noch in Erinnerung? Da war einer, ein Mann, der war dann quasi auf dem Dach seines überfluteten Hauses und dann kamen dann Rettungsleute an und wollten ihm was zu essen geben. Und er hat gesagt, nee, Essen habe ich genug, gib das mal anderen, die es nicht haben. Ich würde gern Wasser haben. Und da habe ich gedacht, wie geil ist das dann? Anstatt zu sagen, ja komm hier, raff, und ich nehme alles, sagt er, nee, ich habe genug, das können andere besser gebrauchen. Wenn du ein bisschen Wasser hast, da würde ich mich drüber freuen, da geht mir das Herz auf, Leute.
Ja, das ist immer in solchen Katastrophenfällen, da halten die Menschen zusammen. Die Menschen an sich, die halten zusammen. Denk mal ans Ahrtal.
Ja, ne?
An unsere Freundin Maxi, die da so aktiv
bis
war.
Heute, und bis heute noch aktiv ist, ja.
Und das sind so Sachen, das ist nach wie vor, wir leben ja auch in einem Bundesland hier in Schleswig-Holstein, in dem man eigentlich einander recht zugetan ist. Also
ich habe nie so viel geschnackt beim Einkaufen und zwischendurch wie hier. Und wenn ich zu meinem Lieblingsbäcker bei Odins da längs gehe und irgendjemanden treffe ich da immer zum Schnacken. Gestern war es der Bäcker und so. Und dann schnacken wir. Und das reicht manchmal drei, vier Minuten. Ja. Muss gar nicht lang sein. Aber dann, und das merke ich bei mir selbst, irgendwie bin ich fröhlicher dann. So, lauf noch einen Kilometer schneller. So, also es ist
und
toll.
Und wenn man den direkten Vergleich zu Hamburg, das ist schon wirklich ein ordentlicher Vergleich.
Ja, ja.
Aber um nochmal auf die Gewalttaten zurückzukommen, das ist ja so ein bisschen der Aufhänger gewesen. Mhm. Hast du ein paar Zahlen parat?
Ja, ich habe gerade einen Mund voll.
So kennen wir dich, so lieben wir dich. Na, wenn nichts mehr hilft, hat der Kleine wieder was in der Mund.
Nee, also im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 stieg die Zahl der Gewalttaten um 9,3%. Vor allem Gewalttaten und Wohnungseinbrüche nahmen zu.
Mhm. Ja. Aber gerade diese Gewalttaten, ne? Also dieses kurz mal irgendwie auch mal kurz zuschlagen. Ich weiß auch nicht, die Zahlen habe ich nicht parat, aber wir hatten uns ja neulich schon mal mit Mobbing beschäftigt. Mhm. Auch da sind die Zahlen ja gestiegen.
Ja.
Das ist ja auch so einfach,
diese
Anonymität. Also die Gewaltbereitschaft, die Bereitschaft, anderen Menschen weh zu tun.
Und zwar nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Ne?
Auch seelisch, beides scheint irgendwie gestiegen zu sein.
Ja.
Und das finde ich bemerkenswert oder grausig. Und natürlich denke ich darüber nach, was man dagegen tun kann. Nur ist es ja so, wenn man das Gesamtbild sieht, wir haben eine kapitalistische Gesellschaft. Das heißt, wir haben von vornherein einen gewissen Konkurrenzkampf eingeplant. Konkurrenzdenken ist bei uns nicht verpönt, sondern wird gefördert. Konkurrenz belebt das Geschäft.
Und das Besitzen ist wichtiger als das Sein.
Ist wichtiger als das Sein.
Ja.
Das ist so etwas, da denke ich auf lange Sicht, und gerade wenn sowas in die Krise gerät, wenn Haben nicht mehr so einfach ist wie im Moment, dann fühlen die Leute sich sehr bedroht, weil plötzlich fällt das Wichtigste weg, nämlich das Haben. Sie können nicht mehr so viel ausgeben, sie können nicht mehr so viel haben. Sie haben Angst, der andere nimmt es weg. Und dann kann man schnell auf irgendwelche Feinde aufmerksam machen. Irgendwer, der das abgräbt. Irgendwelche Banken, irgendwelche Politiker, Ausländer, was weiß ich, irgendwer. Das war immer schon so, dass irgendwer dann kurzerhand rangezogen wurde, der dann der Schuldige war.
Ja.
Und das finde ich schon ganz schön bedenklich.
Ja.
Ne?
Ich habe dazu eine Studie gelesen. Ich wusste schon früher, dass es die gab, habe ich aber total irgendwie aus dem Blick verloren. Es gibt eine super bekannte Studie, die sogenannte Harvard Study of Adult Development, also von der Harvard University. Und jetzt haltet euch fest, wenn ihr die noch nicht kennt, die ist sensationell. Seit 1938 bis heute fortführend. Wurden 700 Männer, 1938 Männer wurden da dann beobachtet, 700 Männer von Kindheit auf an und eigentlich nachher von Schule auf an begleitet und wurden immer alle paar Monate, nachher alle paar Jahre, wurde immer gefragt, wie geht's dir, wurden Tests gemacht, wurden psychologische Befragungen gemacht, alles Mögliche. Bis heute. Heute sind auch Frauen natürlich, wenn damit.
Also jedes Jahr neue, oder wie?
Pass auf, von diesen 700 Männern. Also die eine Gruppe der Männer kommt aus eher reichen, guten Familien und Situationen, die andere Hälfte aus eher ähnlichen Verhältnissen. Die bekamen natürlich nachher auch, wurden verheiratet, bekamen auch Kinder und heutzutage werden sogar ihre Kinder. Und deren Kindeskinder zum Teil, so lange ist die Studie ja schon alt, werden weiterhin untersucht. Wie geht's euch?
Achso, man ist nur von diesen 700 ausgegangen und keine anderen dazu.
So ist es,
sondern nur, was der andere geheiratet dazugekommen.
Exakt.
Okay.
Und das ist so irre, das müsst ihr euch mal vorstellen, ne? Wie lange das. Und es gibt jetzt noch Lebende, die schon über 90 sind, die wirklich immer noch mit an dieser Studie teilnehmen. So, das erstmal das vorneweg. Also sensationell. Und der jetzige, das ist jetzt der vierte Professor, der die Studie jetzt leitet, der hat gesagt, es ist fantastisch, was herauskommt, was Menschen, was die Langlebigkeit von Menschen ausmacht. So, und ich verkürze es mal. Es ist nicht Besitztum, es ist wirklich nicht Reichtum, es ist auch kein Ruhm, es ist kein toller Job. Das haben die nämlich am Anfang gefragt, aber was glaubt ihr denn? Ne? Was wollt ihr denn mal so haben? Ja, tollen Job, Ruhm, Ehre. Also kam alles Bullshit. Das Einzige, was wirklich deine Gesundheit und Langlebigkeit und auch dein psychologisches Wellbeing, also Wohlbefinden beeinflusst, ist die Beziehung zu anderen Menschen. So, das heißt, Menschen, die eine zum Beispiel eine glückliche Beziehung führen, eine glückliche Ehe führen, haben ganz deutlich wesentlich weniger Arschgebrechen, wesentlich weniger Krankheiten, werden älter, all diese Sachen, sind mental fitter, können sogar besser denken, all das. Und dann hat er nochmal gesagt, der Professor, das gilt auch nicht nur jetzt für Heirat und sowas, das gilt auch, wenn du Freundschaften pflegst, gilt auch, wenn du gute Kollegen hast, gilt auch für Nachbarn, gilt auch für deinen Sportverein. Es gilt darum, zumindest eine Person zu haben, mit der du schnacken kannst, wenn es dir schlecht geht, die du anrufen kannst, wenn es dir schlecht geht. So. Und das finde ich, das passt so schön zu unserem Thema. Und der hat so ein TED-Talk, heißt das, kennt ihr vielleicht, ne? Kannst du auf YouTube auch sehen, verlinke ich auch noch. Hat er gesagt, also Leute, wirklich, achtet auf eure Beziehung. Und dann sagt er, und ich würde euch jetzt gerne die Aufgabe geben, wenn jetzt gleich, bitte ruft oder mailt oder macht wie irgendjemanden an, wo ihr denkt, den habe ich lange nicht mehr angerufen, lange nicht mehr gemailt. Da frage ich doch mal nach, wie geht's dir dann überhaupt? Also pflegt eure Beziehung. Und das heißt nicht, wie bei uns jetzt auch, dass immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Nee, darum geht's überhaupt nicht. Aber dass du grundsätzlich das Gefühl hast, der oder die andere ist für dich da. Und auf den oder die kannst du dich verlassen. Und das so. Und das bedeutet Freundlichkeit. Das bedeutet auch mit dem Bäcker und mit der Kassiererin und sonst wie freundlich umgehen. Weil in dem Moment, und dann höre ich gleich auf zu reden, reduziert sich dein Stress. Das hat er nochmal deutlich gesagt. Dieses mit Kontakt, mit freundlichen Kontakt mit anderen Leuten umzugehen, reduziert deinen körperlichen und deinen mentalen Stress. Und Stress macht krank auf die Dauer. Und der macht auch, dass du früher stirbst. So.
Aber wenn du dich natürlich ständig angegriffen oder provoziert fühlst, das sagen ja sehr viele Jugendliche, oh, du willst mich provozieren und geh weg und so, die sind ja und mehr. Das heißt, das sind ja, die hören ja wirklich ständig so irgendwie, wie soll ich sagen, auf so einem Beziehungsohr.
Ja, genau. Sie liegen Schulz von Thun Friedo, ne, bei dem wir beide studiert haben, dieser tolle Professor, Kommunikationswissenschaftler, der das Vier-Ohren-Modell ja entwickelt hat. Ne? Es gibt ein Beziehungsohr, ein Appellohr und alles. Und er sagt, die Menschen, die liegen ständig auf der Beziehungslauer. Die hören ständig auf dem Beziehungsohr. Die gucken mal, meint ihr das gut? Meint ihr das nicht so gut? Mhm. Wie ist denn das? Was will sie mir wirklich sagen? So diese ganzen
Vielleicht Beziehungs- musst du das mit den Ohren noch mal kurz erklären.
Soll ich erklären? Okay. Also, in Friedus, also Schulz von Thuns Modell, ist es so, es gibt, wir hören, wenn jemand etwas sagt, mit vier verschiedenen Ohren. Das heißt, wir hören mit einem Beziehungsohr. Was sagt er? Der hat so ein schönes Beispiel in seinem Standardwerk Kommunikation.
Er und sie sitzen im Auto.
Genau, Ampel ist rot.
Und sie sitzt am Steuer und er sagt zu ihr, die Ampel ist rot.
Genau, ganz simpel. So. Beziehungsohr kann sein, sag mal, hält er mich echt für so bescheuert?
Typisch Mann,
so. Appellohr, das heißt, du willst ja mal was irgendwie erreichen, heißt, bitte tritt auf die Bremse. So, ne? Und dann gibt es noch das Sachohr, ja, das ist Fakt, es ist rot, ja, das ist so. Und dann gibt es noch das Selbstoffenbarungsohr. Das heißt, wenn du etwas ausdrückst, dann sagst du, drückst du auch immer was von dir selbst aus. Okay. Und das kann sein, weil ich bin ein Schisser, also ich bin kein guter Beifahrer. Am liebsten würde ich sowieso selbst, also ich mag nicht die Kontrolle abgeben. So.
Oder man erkennt, oh, der ist nicht farbenblind.
Oh, auch noch. So. Und das ist so, und das mit so einem simplen Satz, die Ampel ist rot, kannst du da schon mittleren Ehekrach, je nachdem, mittleren Ehekrach schon provozieren.
Und das Interessante ist, dass wir Menschen viel zu viel eigentlich auf diesem Beziehungsohr hören. Das kennt ihr doch, jemand sagt, na, also der Rock, der sieht aber nicht so toll aus. Schon haben wir das Gefühl, ah, die Freundin meint bestimmt, ich bin zu dick geworden, mein Mann findet, ich gebe zu viel Geld aus für Klamotten, irgendwer, die Tochter findet das so. Also wir interpretieren das immer in diese Beziehung zu demjenigen rein, der das gerade zu uns sagt. Und das passiert auch insgesamt, die Menschen fühlen sich leicht provoziert.
Ja, und leicht angegriffen. Interessanterweise, sowohl bei dir als auch bei mir, wir beide mussten uns in unserem ganzen Leben ja nie körperlich auseinandersetzen. Oder musstest doch, du musstest mal, ne? Wenn immer einer mal zu nahe gekommen ist. Dann, ja.
Einmal musste ich meinen Mann retten.
Mich? Ja.
Einmal ist mir die Tasche in Bangkok mit einer Rasierklinge aufgeschnitten worden. Den habe ich in die Flucht getrieben.
Und du musstest mich retten in Kairo, ne?
Ja. Wo der dir den Pass abgenommen hat.
Ja.
Den ich dann schnell wieder weggeschmiert habe.
Ja, da kam so einer mit ganz viel Lametta und Uniform und sagte, ich möchte ihren Pass sehen oder so. Und ich war noch nie in Ägypten. Und dann, okay, dann wird es wohl so sein. Und dann ist eine Kamera gekommen und hat ihm gleich den Pass weggerissen. Der wollte mich abschleppen. Kann ich das sagen?
Ja, klar.
Naja, gut. Aber ich musste mich wirklich, weil du sagst, es gibt Menschen.
Also ich musste mich mal in Griechenland wehren.
Ja.
Gegen Typen, der mich in der Plaka angefummelt hat, in einer Galerie.
Und ich hoffe, du hast richtig getroffen.
Das Knie saß.
Na gut.
Aber wie?
Gut so. Nee, aber es gibt Menschen, die ich treffe, auch in Beratung, gerade auch Jugendliche, die sagen, oh, weißt du, wenn du bei mir in meiner Gegend aufwachsen würdest, dann würdest du genauso auch mit dem Messer rumlaufen und dann musst du eben sehen, dass du schneller bist, weil ansonsten wirst du da platt gemacht.
Leute,
wir sind in Gegenden aufgewachsen.
Wir sind in Hamburg, in Horn-Billstedt aufgewachsen. Das ist ein sogenannter sozialer Brennpunkt.
Und der Schnack von damals war, Billstedt und Horn schuf Gott im Zorn. Ja. So, und das ist bis heute sozialer Brennpunkt. Also wir kennen diese Nasen und trotzdem.
Trotzdem war das nein.
Nee.
Muss man nicht. Und wenn es eine Auseinandersetzung gibt, dann sehe ich zu, dass ich da so ein bisschen, ich sehe immer zu, dass ich da so ein bisschen Abstand gewinne, aber ich halte mich nicht raus.
Nee, du bist konfliktfreudig. Aber du quatschst die Leute auch in die Ecke.
Das kann ich auch.
Ja, doch. Ich glaube, die geben nachher auch wieder, oh, okay, ich gehe weg. Du bist eben eine Intellektuelle, so. Und die meisten, die dich angreifen, sind ja eher intellektuell wie eine Amöbe. Und da kannst du ja locker deine geistigen Fähigkeiten noch ausspielen.
Ja, aber ich lasse mich auch nicht so leicht provozieren.
Das gehört mal dazu.
Weil ich das als unsinnig empfinde.
Ja.
Das sagt ja mehr über die aus als über mich. Also gerade wenn es nicht so wirklich trifft.
Ja.
Also wenn da jemand Probleme hat, soll er doch, also wirklich, ich kann mich jetzt auch nicht, ich möchte mich auch nicht mit jedem anlegen.
Nein.
Und manchmal ist es auch so, dass man Dinge mit unerbittlicher Freundlichkeit regeln kann, indem man Freundlichkeit wirklich einsetzt. Ich finde es nicht schön, dass man Freundlichkeit einsetzt, wenn sie nicht wirklich gemeint ist. Das bekommt sowas Schales. Das ist nicht schön. Aber trotzdem finde ich, kann man auch, wenn ein jemand unwirsch angeht, kann man trotzdem mit Freundlichkeit reagieren. Es ist immer, man kann ja so einen kleinen Sport mit sich machen, so nach dem Motto, mal sehen, wie lange das dauert, bis ich ihn weich kriege. eine Servierin, die dir alles vorknallt und dich annühlt von der Seite, wenn du da zwei, dreimal freundlich bist und so, dann merkst du, die hat einfach Stress.
Ja.
Die hat so viele Idioten schon vor dir gehabt.
Ja.
Die ist froh und dann merkst du, wie es auch so langsam runtergeht.
Hm.
Und wenn du dann ein bisschen Verständnis hast und sagst, das ist aber auch die Hölle heute und so,
ja,
dann merkst du, wie es plötzlich Puff macht und ich sage, ich kann auch nicht mehr. Ne?
Hm.
Also mir reicht das heute. Weil du auch mitkriegst, wie andere sie wirklich scheuchen, wie als wenn sie untergebener Sklave wäre. Du kannst mich ja auch so ein bisschen in andere Menschen hineinversetzen. Nicht alles, was dir angetragen wird oder nicht immer, wenn du einen unwirschen Satz hörst, hat das mit dir zu tun, sondern manchmal ist es auch wirklich die Situation.
Ja.
Wenn da jemand völlig überlastet ist, alleine an der Kasse sitzt, also sind 50 Leute und alles kloppt sich, wer als Erster ran kann, dass da die Nerven blank liegen, ist irgendwann auch verständlich, ne?
Und da ist der Moment, das nennen wir ja nur mal Empathie, Einfühlungsvermögen. Das mache ich sehr gern übrigens, wenn ich auch gerade beim Einkaufen.
Mhm.
Und ich kenne mittlerweile schon einige Kassiererinnen und dann sehe ich schon vorweilen, oh Mann, die sieht aber wirklich diese blass aus und irgendwie. Und dann gehe ich hin und ich überlege mir schon, womit kann ich sie irgendwie, was kann ich mit ihr machen? Ich denke mir das schon im Kopf parat, wenn ich da die Sachen aufs Laufband da packe. Und dann sage ich zum Beispiel, Mensch, sie haben aber heute so richtig Spaß, ne? Man sieht es ihnen an, sie haben so einen Spaß, so eine Freude, sie schäumen ja geradezu über. Und dann guckt sie mich an, also, oh Mann, hat hier nie ab. Ich sage, na, wie lange müssen wir denn noch? Ja, bis heute Abend um 8 Uhr. Scheiße, ne?
Aber man erinnert sich doch großartig, wir haben auch während der Studienzeit und sonst, was haben wir auch solche Jobs an der Kasse und was weiß ich wo gemacht?
Bei der Post habe ich gearbeitet, Telefonbücher ausgegeben. Nein, auch in der Kneipe und so. Wir können, aber das jetzt nochmal Richtung Freundlichkeit. Jeder von uns hat es in der Hand, ob der auch beim Einkaufen oder im Job oder sowas, ob du einen schönen Tag hast oder ob du einen schlechten Tag hast. Im bestimmten Rahmen natürlich sind uns einig. Aber dieses Freundlichkeit kostet nichts. Kostet nur ein bisschen Aufmerksamkeit und ein bisschen Empathie. Und dann glaubt es mir, der Tag wird am Ende besser. Der wird am Ende, du gehst nachher nach Hause und hast das Gefühl gehabt, okay, war stressig, anstrengend, aber das Kaffee trinken mit Annika oder mit Tilly oder wem auch immer, das war schön. Das hat mir Spaß gemacht und das hat was gemacht. Normal, Harvard-Studie, Menschen, die freundlicher sind und die auch ein Gefühl haben, von freundlichen Menschen umgeben zu sein, du kannst sie dir auch ein bisschen erziehen, die Leute, die leben länger, gesünder, haben weniger Stress. Punkt.
Mhm.
Wissenschaftlich, zack, der Stempel drauf.
So wie man selbst gerne behandelt werden möchte, sollte man handeln. Freundlichkeit und Wertschätzung sind dabei gute Eigenschaften.
Oh ja.
Klaus Seibold.
Ja.
Ein freundliches Danke, verbunden mit einem freundlichen Lächeln und schon macht das Leben wieder Spaß.
So.
Ganz einfach im Grunde.
Ja.
Das ist ein, ne?
Und das ist jetzt auch unabhängig von dem, eigentlich, was auch um uns rum passiert, weil das sind so kleine Erholungsoasen oder Freundlichkeitsoasen, die jeder von uns auch aufbauen kann, einbauen kann. Das ist, was der Professor gesagt hat. Überlegt euch bitte wirklich mal, wen habt ihr lange nicht mehr gesprochen? Und wir haben Kommunikationsmöglichkeiten ohne Ende. Und dann machte ich denke gerade, ich habe gerade einen tollen Podcast gehört und die haben gesagt, ich soll dich mal anrufen. Also mache ich das. Mach das so lustig.
Ich mache ja was Annika sagt.
Ne? Ne? So, genau.
Und ja, aber die hat gesagt, ich soll nicht rummeckern, die hat gesagt, geht das auch in nett.
So, genau. Ne? Also so.
Also nicht immer pübeln, sondern auch mal nett.
So ist es.
Ne? Aber ich denke, das geht auch für so Kleinigkeiten. Wenn du rufst irgendwo an, weil du etwas möchtest, du bestellst etwas, du hast irgendwas bekommen, was irgendwie nicht so richtig ist. Die Leute, die dort sitzen, im Callcenter oder wo auch immer, die kriegen das natürlich ab, aber sie sind nicht die Ursache. Darum macht es eigentlich keinen Sinn, den Erstbesten auch niederzumähen.
Nur wenn der wirklich dauerhaft blöd ist.
Und wenn er dauerhaft blöd ist,
dann
kein Problem.
Kann das. Leute, ich muss es sagen, das ist ein Vergnügen, wenn Annika manchmal mit, ach keine Ahnung, mit Behörden, Krankenkassen und sowas dann redet. Dann, das ist ein Vergnügen, dir dabei zuzuhören, weil In der Regel, du hast ja wieder so ein Callcenter und nicht alle sind da besonders freundlich, sondern die denken schon, scheiße, jeder Anruf will, der will irgendwie natürlich was und beschwert sich bei mir. Und du fängst meistens damit an, das habe ich beobachtet, dass du sagst, so und so entschuldigen Sie, aber ich benötige mal Ihre Hilfe. Können Sie mir weiterhelfen? Damit hast du schon eine Ebene, okay, ich will dich nicht anscheißen, ich will auch nichts, bin auch nicht böse. Im Gegenteil, ich bin die Schwächere und ich bin jetzt von dir abhängig. Kannst du mir helfen? Und damit hast du schon eine Ebene erreicht, wo du eigentlich schon die meisten schon mal ein bisschen weich gekocht hast.
Und ja, aber es ist auch tatsächlich ja eine Tatsache. Ich muss ja auch erstmal fragen, mit wem muss ich denn eigentlich sprechen?
Ja.
Damit es auch an der richtigen Adresse ist. Ich kann ja nicht einfach den Erstbesten zusammen schießen, wenn da irgendwas.
Es ist so reizend. Weil ich weiß, du wolltest, das ging um irgendwelche Anträge, auch bei der Krankenkasse. Und die war nachher so weichgespült, dass sie gesagt hat, und Frau Lohstroh, wenn Sie noch irgendwie Hilfe brauchen, also dann rufen Sie mich doch bitte an, so und so, und ich helfe Ihnen gerne weiter. Und das war so, als wenn ihr die besten Freundinnen geworden seid. Und der hat es Freude, das darf man ja auch nicht vergessen, der hat es wirklich Freude bereitet, mit dir zu reden.
Ja, und mir auch zu helfen.
Und dir
mir
zu
da
helfen.
Weiterzuhelfen, genau. Weil ich da wirklich nicht klarkomme.
Ja.
Ich bin nicht ausgebildet als Sachbearbeiterin. Nee. Ich habe von diesen ganzen Anträgen und den Wörtern dafür und so keine Ahnung. Mhm. Ich muss mich da durchwühlen. Und ich brauche die Hilfe. Mhm. Warum kann ich das nicht sagen?
Ja.
Ich breche mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich Hilfe annehme.
Nein.
Und das mache ich im Laden, wenn ich nicht weiß, wo das steht. Und deshalb ist es manchmal auch so ein bisschen doof, wenn man natürlich sehr freundlich fragt und kriegt dann so eine Rabiat-Antwort. Mhm. Aber Gott, manchmal waren da wahrscheinlich vorher diverse Leute, die schon unfreundlich waren. Mhm. Aber man kann es ja mal probieren. Also warum sollte ich einem fremden Menschen unfreundlich begegnen?
Genau, aber wenn der dann nachher irgendwie darauf immer noch unflätig reagiert, immer blöd ist, dann habe ich auch schon selten, aber gerade bei Behörden, wenn ich irgendwas wollte, auch für Patienten. Mhm. Und die kommen dann, sagen wir, so blöde. Und dann, ich weiß nicht mehr genau, worum es da ging, aber dann hat die mich nachher angemacht, ich soll nicht so arrogant sein und ich soll nicht so überheblich sein. Nee, Leute, bin ich weit von entfernt. Nee. Und da habe ich natürlich Psychokarte rausgeholt und ich sage, ich weiß nicht, welches Problem Sie jetzt gerade haben, aber das scheint sehr schwerwiegend zu sein. Ich habe noch Kapazität frei. Sie haben ja meine Nummer, melden sich gern.
Puff. Ja, Leute. Ja, wenn schon einer zu dir überheblich sagt, dann kannst du es auch mal ausprobieren.
Darf ich es mal so sagen? Es gibt auch Arschlöcher, ja, gibt es auch. Und es gibt,
ja, natürlich.
Und man muss auch nicht jeden Menschen therapieren und kannst auch nicht.
Nein.
Aber der Versuch ist es wert.
Manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man einfach mal klar macht, dass man mit irgendeiner Person auch nicht sprechen möchte.
Ja.
Wenn du schlechte Erfahrungen mit jemandem gemacht hast.
Ja.
Wenn du einen Arzt hast, der mit dem du absolut nicht klarkommst, dann gehst du da nicht wieder hin.
Ja.
Wir haben freie Arztwahl. Nein, machst du nicht.
Ja.
Oder wenn du in einem Geschäft schlecht behandelt wirst.
Mhm.
Nein, genauso wenn du irgendwo, du bestellst übers Internet und das kommt nicht an den Laden und alles ist irgendwie komisch und es ist kaputt. Da bestellst du doch nie wieder.
So, oder, ne? Wir haben sie leider wieder nicht angetroffen, deswegen geht die Sendung zurück oder irgend so ein Kram. Mhm. Du sitzt den ganzen Tag zu Hause, du warst zu Hause.
Mit drei Leuten
die
und wartest
hat
drauf,
auch funktioniert.
Weil drauf
war, ne? Ja, hat alles
also,
funktioniert.
Blödsinn. Da warst du dann natürlich, nein, da machen wir es dann nicht nochmal. Das ist aber unsere freie Entscheidung.
Ja.
Das ändert aber nichts daran, dass man nicht doch versuchen kann, freundlich miteinander umzugehen. Nun ist ja meine Frage, hilft denn das? Also wenn ich jetzt freundlich in die Weltgeschichte gehe, dann hilft es ja letztendlich nicht, diese Gewalttaten aus dem Weg zu räumen.
Oh.
Oder doch?
Oder doch.
Wie also, das?
Nein. Okay, du willst mit deiner Freundin.
Merkt ihr das, wie ich den Kleinen unter Druck setze?
Ja, ich merke die Absicht und gehe aber nicht drauf ein. Es geht erstmal um dein, wenn du mit deiner Art, und ich meine jetzt mit deiner Freundlichkeit, die echt ist, ich meine nicht die manipulative Freundlichkeit, sondern die wirklich echt ist. Erstmal nochmal, du tust dir selbst den größten Gefallen, was dir einfach besser geht. Und du willst mit deiner unerbittlichen Freundlichkeit andere Leute auch erziehen. Und die werden abends sagen, Mensch, das war eigentlich eine scheiß Sache, aber mit der Annika, da habe ich, oder mit Tilly, oder das war ein nettes Gerücht und das war schön. ich sag doch mal, Stressreduktion. Wenn sich denn die Person an dich erinnert, an das Gespräch, dann kann es sein, dass du dem wirklich nachher am Ende noch einen schönen Tag bereitet hast. Er hat dann vielleicht seine Kinder auch netter behandelt, seine Frau, seinen Mann besser behandelt, wie auch immer.
Und ja, das damit ist das, was ich eben vorgelesen habe, dass dann das Leben wieder Spaß macht. Ne?
Ja, und du überträgst es dann. Also du machst aus einem Teufelskreis, dieses so, oh, alles ist schlecht und die Leute sind unfreundlich und die sind sowieso alle nur bescheuert und so. Kannst du zumindest anfangen, ein bisschen ein enges Kreis rauszumachen, dass man sagt, okay, die Welt ist immer noch schlecht und die Kriege sind immer noch da, aber so in diesen und diesen Momenten hat es mir gut getan und es war gut und ich habe gemerkt, der andere hat sich auch gefreut und das ist eigentlich, und so kannst du es in deinem kleinen Kreis, kannst du natürlich allerhand bewirken. Wenn du dann sagst, okay, ich habe auch genug Energie und ich will mich jetzt auch in den größeren Sachen auch ausprobieren, dann mal los. So.
Es ist ja bloß so interessant, guck mal, diese ganzen Menschen, die im Moment richtig irgendwie, wie soll ich mal sagen, die so richtig ebbe sind.
Ja.
Ob das Putin ist oder ob das irgendwo die Hamas ist oder ob das Höcke ist oder ich, ach, ist es ganz egal. Ich nehm irgendwen, es atmet so eine Aggression, so ein Menschenhass.
Ja.
Also als ob jeder, der anders ist, jeder, der nicht ins Raster passt, dass der hassenswert ist. Das ist also überhaupt kein grundsätzlicher demokratischer Gedanke. Eine Freundlichkeit deutet ja auch immer darauf hin, dass man Andersartige auch akzeptiert, solange es ernst gemeint ist.
Ja.
Wenn ich jemandem freundlich begegne, egal wie er aussieht, egal was er tut, und ihm erstmal ein gewisses Entgegenkommen signalisiere, da ist da eigentlich kein Platz für Schläge oder schlimme Sachen.
Nein. So ist es.
Es sei denn, die Situation geht völlig außer Kontrolle. Ich denke oft über Gandhi, Mahatma Gandhi, weil er es geschafft hat, gegen Krieg, gegen eine Besatzungsmacht, gegen Kolonialherren mit nichts anzugehen. Mit Hungerstreik, mit Freundlichkeit, mit Glauben, mit Menschlichkeit, mit einem Spinnrad. Also so, das ist so antizyklisch. Und irgendwie setze ich die Hoffnung drauf, dass wir auch unsere verkorkste Situation, die wir im Moment haben, vielleicht mit solchen einfachen Hilfsmitteln irgendwie retten könnten. Mit Freundlichkeit, mit Zusammenhalt. Wenn ich sehe, wie Menschen zusammen eben so einer Flut trotzen, dann finde ich das ganz toll.
Ja.
Und ich freue mich darüber und denke mir, genau so ist es.
Ja.
Wenn Christine hier morgens reinkommt und hat gute Laune und was sie eigentlich immer hat und flötet einen guten Morgen
sogar
und lacht und so
schon,
und das und hat eigentlich, ist eigentlich immer ein fröhlicher, freundlicher Mensch, dann erfüllt mich das mit ganz großem, mit großer Freude.
Ja.
Oder wenn du, wir sehen zusammen Fernsehen und du lachst auch so viel wie ich. Wir finden vieles lustig. Das heißt nicht, dass wir uns über alles lustig machen, aber wir empfinden natürlich den Ernst des Lebens, aber und sogar reichlich. Aber wir wissen auch, wann wir uns darum kümmern müssen und wann wir uns mal selber auf die Schippe nehmen können. Ja. Also wo wir uns selbst nicht so wichtig nehmen. Vielleicht ist das ein Satz, der vielleicht wichtig ist. Dass ich glaube, dass sich manche Menschen einfach zu wichtig nehmen. Dieses immer provoziert sein, sich angegriffen fühlen, das ist ja auch so ein Zeichen dafür, wie wichtig ich mir selbst bin. Oh, keiner darf eine andere Meinung haben. Warum?
Ja.
Darf doch jeder. Also dieser grunddemokratische Gedanke, jeder kann erstmal glauben, was er möchte, solange er nicht Menschenleben bedroht, ist doch erstmal eine wunderbare Geschichte.
Stimmt. Bei diesen Menschen, das behaupte ich eigentlich bei jedem Diktator, inklusive Putin, da steckt immer Angst dahinter, sonst müssten die nicht diesen ganzen Apparat von Geheimdiensten und Co. aufbauen und müssten auch nicht ständig gegen andersdenkende Gläubige sonst wie was vorgehen.
Dahinter also ein Regime wie in Iran,
was
sogar Rapper aufknüpft, weil sie für Freiheit sind oder Bitte?
Da steckt, das ist so paradox, ne? Und vielleicht müsst ihr euch an den Gedanken auch erstmal gewöhnen, aber dahinter steckt Angst. Ja. Und deswegen, ne, jede Diktatur hat immer ihre Geheimdienste, hat immer Schergen, die Andersdenkende foltern, töten, sowas. Weil sicher wären, ne, wenn sie in ihrer Meinung und ihrer Regierung sicher wären, dann wäre jemand, der anders denkt und so, wäre überhaupt keine Gefahr. Das ist dann halt so. Mhm. Es sei denn, der fängt an, eben halt wirklich militärisch oder sonst wie dann gegen diese Regierung oder gegen das Land vorzugehen. Aber grundsätzlich, Menschen, die in sich sicher sind, für die ist eine Andersartigkeit keine Bedrohung. Also deswegen, also und war. Und da hoffe ich eben auch, ich hoffe, dass es muss irgendwo auf der Welt, muss es einfach kluge Menschen geben, die auch wirklich genauso mal eine andere Lösung finden oder andere Vorschläge machen, als immer nur mehr desselben, als immer nur mehr Waffe und mehr so und so. Und dann gehört natürlich auch dazu, dass irgendwie solche Menschen, die diktatorisch gleich regieren, dass die dann auch zusagen müssen, die dann auch in eine Situation kommen, wo sie einfach zusagen müssen.
Wie zusagen müssen?
Ja, weil sie sonst, wie soll ich sagen, also wenn ein Lösungsvorschlag dann gemacht wird, der muss ja so sein, dass so ein Mensch wie Putin oder sonst wie was, dass sie sagen, okay, dem muss ich jetzt zustimmen. Es geht nicht anders. Frag mich jetzt nicht spezifisch, kann ich Ihnen nicht sagen. Also die müssen, das ist eben die Intelligenz dahinter, die müssen eine Lösung finden, die so ist, dass keiner sein Gesicht verliert. Das ist diese asiatische Haltung bei Verhandlungen. Auch dein Verhandlungsgegner. Du musst eine Lösung finden, dass der damit auch ohne Gesichtsverlust rauskommt. Mhm. Und diese Lösung haben wir noch nicht gefunden. Da gibt es anscheinend noch keine Menschen, die so klug sind und diese Lösung auch oder noch nicht gehört worden sind.
Weiß aber natürlich keiner einen Schritt von seiner Position runtergeht.
So, und damit.
Das ist einfach alles so verfahrene Situation.
Ja.
Und es wird eben auch nicht nach andersartigen Lösungen gesucht. Mhm. Vielleicht suchen Menschen nach Lösungen, aber im Großen und Ganzen sind die Rufe eigentlich immer lauter nach mehr.
Ich sage ja, mehr dasselbe.
Mehr dasselbe.
Von Paul Watzlawick, bei dem wir ja gelernt haben, mit einer der schlimmen Sachen, wie du Konflikte nie und auch Lösungen nie finden kannst, indem du mehr dasselbe machst, anstatt auf einer anderen Ebene versuchst, eine Lösung zu finden.
Da haben wir uns ja neulich schon mal drüber unterhalten.
Genau.
Und das ist schon, das wäre schon denkenswert. Und das müssen wir im Kleinen irgendwie auch hinkriegen.
Ja.
Dass wenn wir merken, wir haben in unserer Beziehung oder so immer diesen Ton und der ist immer irgendwie da nieder und irgendwie machen wir uns gegenseitig immer irgendwie runter. Wir haben keinerlei Respekt und gehen wirklich nicht gut miteinander um, dass man eine Notbremse zieht und sagt, das geht nicht. Ich führe hier wieder eine Freundlichkeit ein. Ich will das nicht und ich fordere es auch von meinem Partner oder Partnerin oder mit wem auch immer ich eine Beziehung. Ich will es nicht. Ich will mich nicht so fühlen, weil jeder von uns weiß das. Wenn du schlechte Laune hast und du bögst so jeden an, dann fühlst du dich nicht toll.
Nein.
So bist du freundlich und so, dann fühlst du dich einfach besser. Irgendwann, also gerade wenn du das grundsätzlich so erstmal so an Dinge rangehst, merkst du, dass du insgesamt optimistischer und besser drauf bist. Das ist so. Und das muss man irgendwie versuchen, in seinem Privatrahmen auch wieder hinzukriegen.
Genau.
Dazu gehört eben auch, wie wir neulich ja auch drüber gesprochen haben, toxische Beziehungen zu beenden, bei anderen Beziehungen wirklich dann auch sich nicht einspannen lassen oder eben doch mal helfen, wo man merkt, Hilfe wäre vielleicht ganz schön. Also das Miteinander ist wirklich das Wichtigste, was wir haben im Leben.
Denkt an die Studie, die ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe. Und ich wiederhole es nochmal. Es geht nicht nur, selbst wenn du jetzt keine Beziehung hast, darum geht es. Es geht gar nicht um Liebesbeziehungen und Ehe und so. Nein, es geht um die täglichen Beziehungen. Und wir haben alle Beziehungen in irgendeiner Form. Und jeder von uns hat es in der Hand, diese Beziehung ein bisschen zu intensivieren oder zumindest freundlich zu gestalten. Du musst auch nicht mit jedem Best Friend sein. Nein. Eine Person muss haben. Also das nochmal, ja. Ne, das ist auch ganz deutlich, 1000 Studien, eine Person. Du musst nicht Influencer sein und auf Facebook, Instagram tausende
Nein,
Millionen.
Es geht um die Kleinigkeiten.
Frag dich, wer kommt zu dir, wenn du ihn anrufst und sagst, mir geht's so beschissen, hast du mal Zeit? Oder ich bin irgendwie häng so in den Seilen, kannst du mal für mich was einkaufen gehen? Wer würde das machen?
Und wo bist du? Hm. Gehst du zu deiner Nachbarin und klingelst und sagst, ich höre sie, sie husten so furchtbar. Soll ich ihnen irgendwas mitbringen? Soll ich zur Apotheke ihnen Husten-Tee mitbringen? Oder ich gehe heute zu Aldi, soll ich ihnen, brauchen sie irgendwas? Wo ist sie? Oder?
So.
Also, dass du so, dass du auch offen aufmerksam bist. Mhm. Denn damit, wenn viele Menschen das tun, dann ist das wie so ein, das könnte die Gesellschaft genauso durchsetzen, wie diese Unfreundlichkeit, die sich so durchsetzt.
Ja, genau.
Und dass wir auch solchen Provokationen mit Freundlichkeit begegnen und sagen, ich lasse mich nicht provozieren, finde ich doof.
Jede Provokation geht ins Leere, wenn du dich nicht provozieren lässt. Und wenn ich das merke, und ich merke es sehr schnell, dann sage ich, pass mal auf, Schatz, ich weiß, du willst mich irgendwie provozieren, du willst mich irgendwie beleidigen. Hase, habe ich keinen Bock zu. Ist mir zu auffällig. Du merkst es. Und du machst es offen, das ist auch wieder Kommunikationspsychologie. Du gehst gleich auf die Metaebene, so nennen wir das, auf die Ebene darüber und sagst dem anderen, ich merke, was du jetzt gerade mit dem und dem Satz bei mir bewirken willst.
Und es ist auch so ein gewisser Selbstschutz. Ihr kennt das alle, wenn Menschen irgendwas sagen und ihr wisst ganz genau, die sagen das, um euch zu provozieren oder sie sagen es, um euch weh zu tun. Und dann fragt man sich doch immer, warum haben die so einen Bock auf so eine unfreundliche Atmosphäre? Man muss denen da schlecht gehen.
Ja.
Und das ist doch alles, was dabei rumkommt. So. Also dreht man sich um und sagt, du, maul dich selber an, ich habe da keine Lust zu.
Ich sage ja, den Satz könnt ihr gerne adoptieren, wenn ihr mal so angemacht werdet, unberechtigt, aber wie auch immer, dann könnt ihr wirklich sagen, ich weiß nicht, was du oder was sie gerade für ein Problem haben, aber es ist nicht mein Problem. Ansonsten kenne ich einen guten Psychologen, die haben auch einen tollen Podcast, ja, sogar zwei. Also bitte, hört euch mal die Folge an. Seid nett, genau. Also der Nächste, der euch irgendwie blöd von der Seite anmacht, der sagt dir, hey, da gibt es einen schönen Podcast. Ja, mach das mal.
Ja, so genau. Seid nett zueinander.
Ja, so.
Ja, ist doch auch, ich finde das auch so eine, ach, manchmal hört man das so, ne? Mhm. Wenn Eltern mit ihren Kindern, nimm die Finger da weg.
Ja. Das ist aber
wie sollen diese Kinder das lernen? Nee, naja, aber das ist es ja.
Ja,
geht das auch in nett, kann ich nicht sagen. Na?
Manchmal geht es auch nicht in nett, manchmal muss man auch sagen, jetzt geht's ins Bett, ist mir egal.
Ja, aber so, du kennst diesen Ton, also man kann auch eben so gut ein gelangweiltes Kind im Zug irgendwie ablenken, indem man ihm ein Bilderbuch einpackt und dann eben vorliest oder ein bisschen malt oder irgendwas, bevor man das Kind immerzu alle fünf Minuten anblöckt, weil es ganz normal einen Bewegungsdrang hat und den Mittelgang runterrennt.
Was ich auch ein bisschen machen würde, aber ich darf ja nicht.
So. Ja, und dann bin ich wieder gezwungen, muss sagen, der kleine Tilly.
Ja, genau, der wird dann ausgerufen.
Ja, der kleine Tilly
soll zum Schaffner kommen.
Ja, oder ich muss wieder, bei Ikea muss ich wieder Tilly aus dem Kinderland abholen.
Ja, aus dem Kinderparadies.
Wie heißt das da, Lalana, oder?
Aus dem Kinderparadies, aus dem Bällebad.
Ja. Aus dem Bällebad
holen. Die lassen mich aber nicht mehr ins Bällebad rein, weil ich immer die ganzen Bälle kaputt mache. Und ich dann da drin, das ist ein anderes Thema. So,
das,
ihr Lieben,
Bällebad.
Wir haben ja Pfingstsonntag, hast du das überhaupt?
Ja, natürlich. Ja. Und das ist ja auch so eine Sache, das hat mich ja irgendwie auch so ein bisschen dazu. Hm. Ich meine, hallo, Pfingsten ist wirklich eins, oder wenn nicht sogar das wichtigste Fest für die Christen, die Auferstehung. Christus hat sich für uns geopfert und so. Das ist, da geht es ja sehr viel um Aufopferung, Mitgefühl für andere. Vielleicht mal einen ganz kleinen Gedanken daran verschwenden.
Ja. Wer es mag, genau. So, jetzt haben wir die Leute voll gequatscht. Das heißt, ihr seid ja Freunde, verdammt nochmal miteinander.
Genau.
So,
seid
was los?
Gefälligst freundlich.
So,
ne? Ihr Lieben, habt ein wunderschönes Pfingsten.
Ja, morgen ist auch noch frei, hoffentlich für die meisten. Mhm.
Ne? Mhm. Genießt die Woche.
Jo.
Freut euch auf nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt.
Na, wird.
Psychologen beim Frühstück.
Heißt es dann wieder? Mhm. Echt? Nächste Woche schon wieder?
Mhm.
Oh Gott. Okay, ich freue mich. Ich freue mich. Ich bin freundlich. Ich freue mich. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich.
Okay, ihr Lieben.
Bis bald.
Bis bald. Tschüss. Tschüss.